SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich. Guten Morgen. Ohne wie üblich die linke Hand auf die Bibel von Abraham Lincoln zu legen, spricht Donald Trump den Amtseid als neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Nummer 45 in der Präsidentenliste war Trump schon, jetzt ist er auch Nummer 47. Wie sein erster Tag gelaufen ist, was er getan und gesagt hat, das fasst jetzt unsere USA-Korrespondentin Claudia Sarre zusammen.
Unter großem Beifall seiner Anhänger unterzeichnete der frisch gebackene US-Präsident Donald Trump in einer Sporthalle in Washington eine Exekutivanordnung nach der anderen und verfügte, wie erwartet, dass die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen.
We will drill, baby, drill.
Einige Exekutivanordnungen betrafen die Einwanderungspolitik.
I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country.
Zum Beispiel plant Trump, das Recht auf Staatsangehörigkeit durch Geburt in den USA abzuschaffen. Später, im Oval Office des Weißen Hauses, unterzeichnete er ein Dekret zur Begnadigung von rund 1500 Kapitolstürmern. Er gab der Video-App TikTok 75 Tage Aufschub und ordnete außerdem den Ausstieg aus der Weltgesundheitsorganisation WHO an. Auch eine weitreichende Anordnung zur Vollstreckung der Todesstrafe gehört zu seinen ersten Regierungsentscheidungen.
Auch wenn längst nicht alle Politiker in den Staaten der Welt Donald Trump richtig toll finden, gehört es sich, dass man ihm Glückwünsche übermittelt. Das ist natürlich auch aus Deutschland passiert. Berlin-Korrespondentin Christina Nagel fasst zusammen.
Die Glückwünsche aus den Reihen der Bundesregierung sind fein formuliert. Sie betonen Gemeinsames, drücken die Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit aus und trotzdem ist ein mahnender Unterton zu spüren. Die USA, schreibt Kanzler Olaf Scholz, sind unser engster Verbündeter. Gemeinsam könne man entscheidende Impulse setzen. Aber auch die EU sei eine starke Gemeinschaft. Auch Außenministerin Baerbock verweist auf gemeinsame Werte, nicht ohne europäische Interessen unerwähnt zu lassen. Anders klingt es bei Unionskanzlerkandidat Merz. Er beglückwünschte Trump in einem handschriftlichen Brief. Er wolle im Falle seines Wahlsieges an einem neuen Kapitel im Verhältnis beider Länder arbeiten. Grünen-Kanzlerkandidat Habeck warnte vor einem Wirtschafts- und Handelskrieg. Dieser würde beiden Seiten nur schaden. Die Volkswirtschaften seien eng verflochten.
Dass Trump wieder im Weißen Haus aufgeschlagen ist, löst natürlich überall politische Nachbeben aus. Zum Beispiel beraten heute in Brüssel die Finanzminister der EU-Staaten auch über die Folgen des Machtwechsels in Washington. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Nach Ansicht von Bundesfinanzminister Jörg Kukies sollte die EU zunächst konkrete Schritte aus Washington abwarten. In jedem Fall sollte Europa das transatlantische Signal setzen und klar sagen, dass man den Dialog und die enge Kooperation fortsetze. Der Minister betonte, dass Zölle für die stark vom internationalen Handel abhängige deutsche Wirtschaft besonders schädlich sind. US-Präsident Donald Trump hatte im Vorfeld höhere Zölle angekündigt. Nach den Worten von EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis muss Europa mehr tun, um seine Wettbewerbsfähigkeit und seine Verteidigung zu stärken. Die neuen europäischen Schuldenregeln böten den Mitgliedstaaten dafür eine gewisse Flexibilität. Der belgische Ressortchef Vincent van Petichem sprach von einem Weckruf für Europa. Die EU solle sich auf Herausforderungen wie nachlassende Wettbewerbsfähigkeit und überbordende Regulierung konzentrieren. Für Andrzej Domański, den Finanzminister Polens, das derzeit die EU-Ratspräsident innehat, ist nach eigenen Worten besonders wichtig, dass die EU geeint bleibt.
Auch das Europaparlament diskutiert natürlich heute darüber, welche Folgen diese zweite Amtszeit von Donald Trump auf die EU haben könnte. Dabei geht es auch um Trumps Geldgeber und neuen besten Kumpel Elon Musk. Konkret um die Rolle sozialer Netzwerke und welche Gefahr sie für die Demokratie bedeuten. Aus Brüssel, Paul Vorreiter.
Die EU-Kommission verlangt von X interne Unterlagen über die Algorithmen und alle daran vor kurzem vorgenommenen Veränderungen. Dafür gibt die Brüsseler Behörde der Plattform von US-Milliardär Elon Musk bis Mitte Februar Zeit. Außerdem muss das Unternehmen interne Dokumente zu künftigen Änderungen an den Algorithmen bis Ende dieses Jahres aufbewahren. Darüber hinaus will die Kommission über den Zugang zu technischen Schnittstellen erfahren, wie Inhalte moderiert werden. Die drei zusätzlichen Maßnahmen sollen helfen, einzuschätzen, ob sich X an die Vorgaben des Digital Services Acts hält. Dazu zählt es, systemische Risiken abzuschwächen, unter anderem um freie und faire Wahlen in der EU zu ermöglichen. Es soll sichergestellt werden, dass die Plattform nicht missbraucht wird, einen bestimmten Inhalt bevorzugt oder besonders sichtbar macht. Die Kommission betonte, es handelt sich hier um Maßnahmen im Verfahren, das bereits vor gut 2 Jahren im Dezember 2023 gegen X eingeleitet worden war. Die Kommission stellte schon früher in Aussicht, das Gespräch von Elon Musk mit AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel könnte Auswirkungen auf laufende Verfahren haben.
Und wir bleiben beim Thema, irgendwas stimmt mit diesem Internet nicht. Manchmal kann es nämlich für Eltern durchaus komfortabel sein, den Kleinen einfach das iPhone oder iPad in die Hand zu drücken. Dann sind die Kleinen erstmal beschäftigt. Aber das ist keine gute Idee. So haben es Recherchen vom SWR und der Stiftung Warentest ergeben. Denn die Kinderschutzfunktion auf Geräten von Apple hat Mängel. Welche, das erklärt Report Mainz Kollegin Marilina Görz-Imoratalla.
Die Lücken im Kinderschutz betreffen vor allem Filter für kindergefährdende Inhalte sowie die Begrenzung der Bildschirmzeit. Recherchen von SWR und Stiftung Warentest zeigen, dass Kinder in der Lage sind, die von Eltern festgesetzten Nutzungszeiten zu umgehen. Auch die Filter für problematische Videos mit Gewaltdarstellung wirken oft nicht. Stiftung Warentest kritisiert das als lückenhaften Schutz des Kindeswohls. Laut Katharina Barley, Mitglied im Ausschuss für Verbraucherschutz des Europaparlaments, könnten Apple hohe Geldstrafen drohen, sollte der Konzern gegen Sicherheitsbestimmungen für Minderjährige verstoßen. Apple erklärte gegenüber dem SWR, die Probleme ernst zu nehmen und nachbessern zu wollen.
Im Gazastreifen ist die Waffenruhe in Kraft und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat über die Lage dort diskutiert. Dabei hat UN-Generalsekretär Guterres gesagt, die Waffenruhe sei zwar fragil, aber immerhin halte sie. Aus New York, Giselle Uca.
Er forderte im Sicherheitsrat, dass alle Helfer der Vereinten Nationen jetzt schnellen und sicheren Zugang nach Gaza erhalten, damit Essen, Wasser, Medikamente und andere Hilfsgüter zu den notleidenden Menschen geliefert werden können. Auch das von einem israelischen Verbot bedrohte Palästinenserhilfswerk UNRWA müsse ungehindert arbeiten können. Es sei das Rückgrat der humanitären Hilfe für die Palästinenser. Guterres ist außerdem der Ansicht, dass nur eine Zwei-Staaten-Lösung zu einer dauerhaften Stabilität im Nahen Osten führt. Er sei zutiefst besorgt darüber, dass Israel palästinensische Gebiete im Gazastreifen und im Westjordanland besetze. Guterres wies darauf hin, dass eine vollständige oder teilweise Annexion des Westjordanlands ein sehr schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht sei.
In Deutschland gilt seit dem 1. Januar die neue Grundsteuer und die belastet Wohngebäude stärker als bisher, während das Gewerbe entlastet wird. Dass diese Befürchtung, die es schon vorher gab, stimmt, zeigt eine Analyse des Steuerzahlerbundes. Der hat die Grundsteuer in den 100 größten Städten und Kreisen von Baden-Württemberg untersucht. Aus Stuttgart berichtet Knut Bauer.
Mehr Belastungen gibt es laut Steuerzahlerbund vor allem bei Ein- und Zweifamilienhäusern. So verdoppelt sich etwa in Pforzheim der Anteil von Einfamilienhäusern am Grundsteueraufkommen von 13% auf 24%. Der FDP-Landtagsabgeordnete Haag fordert eine Überarbeitung des baden-württembergischen Grundsteuermodells, das auf dem Bodenrichtwert basiert. Es dürfe nicht sein, dass nur die Grundstücksfläche über die Steuerhöhe entscheidet, egal was für ein Haus darauf steht.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Teils ist es trüb, bei den meisten wird's allerdings sonnig. Temperaturen heute 0 Grad höchstens bis maximal 8 Grad. Am wenigsten kalt wird's auf der Schwäbischen Alb.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wir haben es eben gehört. Wie erwartet ist US-Präsident Trump am ersten Tag seiner Amtszeit im Namen seines Landes aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen. Klimawandel, das hält Trump für Schwindel. Klimaschutz spielt für ihn entsprechend gar keine Rolle. Gleichzeitig starten die Vereinten Nationen aber eine Initiative für mehr Klimaschutz und haben das internationale Jahr zur Erhaltung der Gletscher ausgerufen. Unsere Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl war mit einem Glaziologen, also einem Gletscherforscher, unterwegs, um sich den Zustand des Rhône-Gletschers zeigen zu lassen.
Auf dem Rhone-Gletscher im Schweizer Kanton Wallis ist das stetige Schwinden unübersehbar, unüberhörbar. Unter der von Emissionsablagerungen schmutzig-grauen Gletscherzunge rauscht das Schmelzwasser. Der See, der sich vor 18 Jahren am unteren Ende des Gletschers gebildet hat, wird von Jahr zu Jahr größer.
Das Schmelzwasser auf der Oberfläche findet irgendwann den Weg über Löcher, Spalten, Gletschermühlen, wie wir hier sehen, in den Gletscher hinein und bis an den Untergrund und fließt dann am Untergrund aus dem Gletscher wieder raus, hier am Rhone-Gletscher in den See. An anderen Gletschern kommt es dann beim sogenannten Gletschertor, kommt das Wasser wieder an die Oberfläche.
Der Glaziologe Andreas Bauder führt seit fast 20 Jahren Messungen am schmelzenden Rhone-Gletscher durch. Die Daten werden zusammen mit denen von über 170 weiteren Gletschern vom schweizerischen Gletschermessnetz GLAMOS gesammelt und ausgewertet. Allein in den vergangenen 3 Jahren haben die Gletscher in den Alpen mehr als 12% ihres Eisvolumens verloren.
Wenn wir jetzt rückblickend schauen, war der Sommer 2024 schmelzintensiver als der Sommer 2023. Insgesamt war 2023 doch etwas schlechter für die Gletscher, weil einfach über den Winter zu wenig Nahrung gekommen ist.
Wenn sich die Temperaturen weiter erhöhen, werden bis zum Ende des Jahrhunderts fast alle Gletscher in der Schweiz geschmolzen sein. Weltweit sind 275.000 Gletscher in Gefahr. In den Polarregionen, im Himalaya, in den Rocky Mountains, in Argentinien, überall. Darauf wollen die Vereinten Nationen mit dem Internationalen Jahr zur Erhaltung der Gletscher aufmerksam machen.
Das ist der Sinn oder die Idee, dieses Jahr Aufmerksamkeit zu bekommen, zu sagen, es ist eine globale Geschichte. Auswirkungen, die die Gletscherschmelze hat, passieren auf allen Ebenen, lokal, regional, global.
Sagt die Glaziologin Isabel Gärtner-Röhr. Sie arbeitet an der Uni Zürich für den World Glacier Monitoring Service, ein Projekt für weltweite Gletscherüberwachung. Vor einigen Jahren habe es noch einzelne Gletscher gegeben, die an Masse zulegten, sagt sie, in Neuseeland oder Norwegen. Das sei nun vorbei.
Jetzt habe ich zuletzt hier das für 2023, wo wir komplett mit den Daten parat sind, angeschaut. Da gibt es eigentlich keinen Gletscher, den wir messen, von dem wir positive Werte haben.
Sind die Gletscher einmal weg? Sind Trinkwasserversorgung und Landwirtschaft bedroht? Auch große Wasserstraßen wie der Rhein oder die Rhone speisen sich aus Gletschern. Und der Meeresspiegel steigt durch die Gletscherschmelze. Derzeit jedes Jahr um 1 Millimeter. Wenn alle Gletscher verschwunden sind, wären es pro Jahr 32 Zentimeter.
32 Zentimeter, wenn wir uns überlegen, wir sind auf so einem Inselstaat, dann macht das schon viel aus. Auch wenn es wenig klingt. Wenn natürlich die Eisschilde noch dazukommen, sprechen wir von Metern, bis zu 60 Meter, wenn das antarktische Eisschild abschmilzt. Aber bei uns geht es um die Gletscher und das, was jetzt passiert. Das heißt, diese 32 Zentimeter, die werden vermutlich in den nächsten Jahrzehnten passieren und nicht erst in 200 Jahren, wo wir denken, das betrifft uns sowieso nicht.
Die Zeit drängt also. Mit dem Internationalen Jahr für die Erhaltung der Gletscher starten die Vereinten Nationen wieder einmal einen Aufruf zu mehr Klimaschutz, also die radikale Reduktion von Treibhausgasemissionen. Ein anderes, wirksames Mittel gegen das weltweite Gletschersterben gibt es nämlich nicht.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Wieder müssen Pendler sowie Schülerinnen und Schüler mehr Zeit einplanen, wenn sie normalerweise mit dem Bus fahren. Denn es gibt morgen und übermorgen wieder Warnstreiks, diesmal in und um Karlsruhe, Pforzheim und Rastatt. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe aufgerufen. SWR-Reporterin Rebecca Plies.
Der Streikaufruf gilt für die Busunternehmen SWEG in Karlsruhe und Friedrich Müller im Kreis Karlsruhe, unter anderem an den Standorten Karlsbad, Ettlingen und Bruchsal. Betroffen seien Stadt und Landkreis Karlsruhe, der Kreis Rastatt sowie Pforzheim und der Enzkreis. Die Gewerkschaft rechnet mit so wörtlich erheblichen Ausfällen in den bestreikten Betrieben. Beim letzten Streik vor 10 Tagen haben sich laut Gewerkschaft 2000 Beschäftigte in 30 Betrieben beteiligt. Verdi fordert unter anderem 9% mehr Geld für die Beschäftigten.
Auch in anderen Regionen kommt es wegen des Warnstreiks morgen zu Behinderungen im Busgewerbe. 6 Planeten auf einmal gucken. Diese Chance gibt's nur recht selten. Am Abend wird das, wenn's keine Wolken gibt, über Rheinhessen möglich sein. Der Tipp kommt von der Astronomischen Arbeitsgemeinschaft Mainz. SWR-Reporterin Christiane Spohn erklärt, was das Besondere an diesem Phänomen ist.
Die 6 Planeten Mars, Jupiter, Venus, Saturn, Uranus und Neptun werden in einer Reihe nebeneinander am Himmel stehen. Die Experten der Astronomischen Arbeitsgemeinschaft sagen, das kommt äußerst selten vor. Wahrscheinlich erst wieder in den 2030er Jahren. Wer die Planetenparade sehen will, soll am besten in die Sternwarte Kleinwinternheim kommen. Dort gibt es Infos über die Himmelskörper, aber auch Teleskope und Ferngläser. Denn Uranus und Neptun sind nicht mit bloßem Auge zu erkennen. Ab 18 Uhr geht es in der Sternwarte los, aber nur, wenn nicht so viele Wolken unterwegs sind. Und deshalb unbedingt vorher auf der Internetseite der Astronomischen Arbeitsgemeinschaft nachsehen, ob die Sternwarte auch geöffnet ist.
Und vor dem Sterne gucken können Sie auch Wintersport gucken, denn es gibt ab heute den ersten Wintersport-Weltcup der Parasportler im Schwarzwald. Was bis Donnerstag am Fisshang bei Pfahl passiert, fasst SWR-Reporter Peter Steffe zusammen.
Rund 60 Alpinsportlerinnen und Sportler werden an den Start gehen. Die Wettbewerbe in den unterschiedlichen versehrten Klassen, die um 10 Uhr beginnen, werden auf dem unteren Teil der Fissstrecke am Fallerloch ausgetragen. Die rund 700 Meter lange Steilpiste ist mit Kunst- und Neuschnee präpariert worden. Die Wettkampfstrecke ist in perfektem Zustand und wird den Parasportlern alles abverlangen, sagte Julian Probst, Organisator des Weltcups. Die Veranstaltung kostet rund 100.000 Euro und wurde von Sponsoren finanziert. Der Eintritt bei der einzigen Para-Weltcup-Veranstaltung Deutschlands ist frei. Das ZDF überträgt die Wettbewerbe im Internet live.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Das fragen sich in diesen Tagen bestimmt viele Spitzenpolitiker. Denn sie touren im Moment von Ort zu Ort, halten mehr oder weniger die gleiche Rede auf vielen, vielen Marktplätzen hintereinander. Alles, um Werbung für ihre Partei zu machen. Christian Lindner, der FDP-Chef, ist zum Beispiel heute in halb Thüringen unterwegs. SWR Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth findet, dass dieser Wahlkampf zumindest sprachlich recht kreativ daherkommt.
Grüne und CDU-CSU sind in die Kindergartensprache abgerutscht. Robert Habeck sagt zu den Unionsparteien, die sind eine einzige Flunkerkanone. Und Friedrich Merz nennt Habeck einen Wuschelbären. Wie süß. Wahrscheinlich wollte Merz seinem Konkurrenten damit eine verpassen. Aber Wuschelbär, das ist doch eher etwas Schönes, etwas positiv Besetztes. Verstrubbelte Haare, ein etwas zerknautschtes Gesicht. So sieht ein Wuschelbär in einem Kinderbuch aus, das genauso heißt. Dazu passt ja, dass Friedrich Merz Habeck auch schon mal als Kinderbuchautor deklassieren wollte. Gut, Kinderbuchautoren und Wuschelbären haben selten Ahnung von Politik. Hauptsache, sie erzählen keinen Tünkram. Also dummes Zeug. Das hat Kanzler Scholz ja gleich zu Beginn dieses Wahlkampfes Merz vorgeworfen. Und dieses Wort macht schon die Runde. Letzte Woche erst hat mir Sven Kindler von den Grünen in einem Interview gesagt, dass für ihn Olaf Scholz Tünkram redet. Herzlich willkommen im Tünkram-Wuschelbären-Wahlkampf aus der Flunkerkanone.
Das waren Gedanken von SWR Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.